Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Mit Maike Rosenplänter.
Ich habe mich letztens mit einer Freundin aus Malaysia unterhalten über die Bundestagswahl und habe mich bei ihr ein bisschen beschwert darüber, dass wir ja diesmal eigentlich gar nicht so richtig eine Wahl haben. Im Grunde scheint es ja ziemlich egal zu sein, wen wir wählen. Also von den Parteien mit ganz extremen Programmen abgesehen. Sie hat das anders gesehen. Sie hat mich daran erinnert, dass unsere Wahl hier in Deutschland zumindest nicht manipuliert wird. Dass wir unsere Stimme der Partei oder dem Kandidaten geben können, der unsere Meinung am ehesten vertritt. Und derjenige, der die meisten Stimmen bekommt, wird dann tatsächlich auch Kanzler oder Kanzlerin. Nicht wie in so vielen anderen Ländern, in denen es zwar Wahlen gibt, die Menschen aber eigentlich nicht wirklich eine Wahl haben. Sollten wir uns mal meiner Meinung nach wieder deutlich machen und es auch dann wahrnehmen, also Kreuzchen machen gehen. Wir werfen heute hier bei Eine Stunde History mal den Blick zurück auf den Wahlkampf und auf frühere Bundestagswahlen. Und einer fehlt noch dafür, nämlich er hier.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Hellfeld.
Hi.
Hi.
So. Der Wahlkampf ist jetzt fast vorbei. Wie hast du ihn empfunden?
Wahlkampf? Von welchem Wahlkampf sprichst du? Ja. Also außer dem üblichen Plakatewald an allen Straßenecken und natürlich die Stellwände und einem, wie ich fand, nichtssagenden TV-Duell der beiden Spitzenkandidaten habe ich von einem Wahlkampf relativ wenig erlebt. Vielleicht waren die Prognosen dann auch allzu eindeutig, als dass noch Spannung aufkommen wollte und das ewige Ich will Kanzler werden Gerede von Martin Schulz war dann angesichts von etwa 20%, die der SPD vorhergesagt werden, auch nicht geeignet, um Spannung aufkommen zu lassen.
Und das sehen ja auch die Prognosen so. Da ist im Moment ziemlich deutlich, dass die CDU-CSU aller Voraussicht nach stärkste Partei wird und Angela Merkel Kanzlerin bleibt. Auf Platz 2 landet voraussichtlich die SPD. Soweit scheint alles klar zu sein. Spannend wird es dann auf Platz 3, denn diese Partei wird ja dann im Falle einer großen Koalition auch stärkste Oppositionspartei.
Ja, das ist in der Tat wirklich sehr spannend und es könnten alle 4 der in Frage kommenden Parteien werden, also die FDP, die Linke, die AfD und natürlich auch die Grünen. Das Comeback finde ich jedenfalls der FDP, das ist schon fulminant nach dem Desaster bei der letzten Bundestagswahl, als die Liberalen, man erinnert sich noch, mit 4,8% eben nicht in den Bundestag einzogen. Sie haben es geschafft, ihr Wählerpotenzial offenbar wieder an sich zu binden. Und Christian Lindner ist dabei wohl die unangefochtene Nummer 1 bei den Freien Demokraten. Und das sah man dann eben auch überall auf den Wahlplakaten, die mich schon an eine ziemliche Ego-Show erinnert haben. Überall und überlebensgroß ein selbstverliebt dreinschauender FDP-Parteichef. Das fand ich schon ziemlich auffällig. Die anderen FDP-Kandidaten verschwanden da so ein bisschen hinter ihrem Chef. Und vielleicht war das ja auch der Eindruck, der beabsichtigt war.
Sie haben zumindest Aufsehen erregt mit den Plakaten. Auch wenn man das, was draufsteht, zum großen Teil ja nicht lesen kann von etwas weiter weg. Anders sah das ja bei der AfD und den Linken aus und auch bei den Grünen, die ja auch für Platz 3 in Frage kommen. Wie fandst du deren Wahlkampf?
Also bei den Linken, ehrlich gesagt, wusste ich nie, welche Partei mich da gerade anspricht, die von Sarah Wagenknecht oder die von Dietmar Bartsch. Und solange dieser Eindruck bei mir und bei vielen anderen bleibt, ist die Linke für die SPD jedenfalls nicht koalitionsfähig, weil natürlich hinter diesen beiden Personen ein jeweils unterschiedliches politisches Konzept steht. Ja? Und die AfD, die hat einen Wahlkampf gemacht, der auf Zuspitzung aus war, der rote Linien überschreiten wollte und der durch kalkulierte und bewusst herbeigeführte Tabubrüche sozusagen auf sich aufmerksam machen wollte. Alexander Gauland etwa befand, dass wir auf die Nazi-Wehrmacht durchaus stolz sein könnten und Alice Weidel verließ eine ZDF-Talkshow, um einen Eklat zu provozieren. Also ich persönlich finde das sehr befremdlich, ehrlich gesagt, und ich erwarte für die kommende Legislaturperiode ähnliche Auftritte im Deutschen Bundestag, also das wird sicher nicht sehr schön.
Und dass sie in den Bundestag kommen, das ist ja relativ wahrscheinlich, schauen wir auch später nochmal drauf. Was ist denn mit den Grünen?
Ja, die fand ich auch irgendwie so ein bisschen schwankend. Einerseits hat man sehr viele alte Dinge wiederentdeckt. Also die Umwelt wurde hochgezogen, der Klimaschutz wurde hochgezogen. Und die Plakate haben suggeriert und klargemacht, es gibt kein Oder zwischen Umwelt und Ökonomie, sondern ein und so weiter. Also das war alles sozusagen wie früher. Auf der anderen Seite haben die Grünen aber auch sehr stark darauf reüssiert, eben auch Regierungspartei zu werden. Und das geht aller Voraussicht nach jedenfalls nicht mit der SPD, sondern eben mit der CDU. Und das wiederum, das merkte man im Wahlkampf, fand ich jedenfalls sehr deutlich, bringt die Grünen vor eine starke Zerreißprobe, nämlich Schwarz-Grün und möglicherweise noch mit der FDP, also Jamaika. Das wird dann tatsächlich an der Basis bei den Grünen für relativ Rumoren sorgen, sage ich mal, oder prognostiziere ich mal. Also deren Wahlkampf, der war nicht so ganz eindeutig.
Also doch noch ein bisschen Spannung im Wahlkampf.
Ein bisschen.
Danke, Matthias.
Deutschlandfunk Nova.
Zum 19. Mal wird 2017 ein neuer Bundestag gewählt. Zwei der Wahlen, die seit 1949 stattgefunden haben, sind besonders. Die erste davon hat 1957 stattgefunden. Matthias, was war daran denn so besonders?
Das Ergebnis. Erstaunlich. Einzig das Ergebnis. Bundeskanzler war damals Konrad Adenauer und der erhielt nämlich zum ersten und bisher auch zum letzten Mal die absolute Mehrheit. Das heißt, über 50% der abgegebenen Stimmen waren für den damals immerhin schon 81-jährigen Konrad Adenauer, der bis dahin schon seit 8 Jahren sein Amt führte. 1949 bei der ersten Bundestagswahl hatten die Deutschen natürlich noch unter dem Eindruck des verlorenen Zweiten Weltkriegs und des gerade untergegangenen NS-Regimes einen Mann gewählt, der für die meisten ihr Großvater hätte sein können. Unbewusst hatten viele gehofft, dass dieser alte Mann, der unter den Nazis im Gefängnis gesessen hatte, bei den alliierten Siegermächten Vertrauen genießen würde und das Bestmögliche für die Deutschen herausholen könnte.
Und hat es geklappt?
Und wie? Adenauer war keineswegs willfährig gegenüber den Alliierten, ganz im Gegenteil. Er beharrte auf seinen Forderungen und er trat sehr selbstbewusst auf. Aber er fand Freunde bei den ehemaligen Feinden. In Israel beispielsweise traf er auf Ministerpräsident David Ben-Gurion, mit dem er sich sehr gut verstand. In Frankreich gab es viele Politiker, mit denen er die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft auf den Weg brachte und im Wahljahr 1957 mit den römischen Verträgen dann eben auch Realität werden ließ. Gleichzeitig war der jungen Bundesrepublik eine erstaunliche Erfolgsgeschichte gelungen. Das Wort vom Wirtschaftswunder war in aller Munde, die Kriegsschäden waren weitgehend beseitigt, das politische Ansehen der Bundesrepublik war enorm gestiegen und den meisten Menschen ging es wirtschaftlich tatsächlich wieder relativ gut. Konrad Adenauer war in den Augen der Westdeutschen ein unangefochtener Superstar, gegen den die Propaganda der SPD nichts ausrichten konnte. Die Sozialdemokraten änderten nach dieser verlorenen Bundestagswahl von 57 konsequenterweise auch ihre Programmatik und öffneten sich dann neuen Wählerschichten. Vielleicht auch deshalb konnte Adenauer den Erfolg von 1957 nicht wiederholen.
Und diese Wahl hat sich Miriam Kitt aus dem History-Team für uns mal genauer angeschaut.
Erfahren, zielstrebig, selbstbewusst. Bundeskanzler Konrad Adenauer.
Ich hoffe zuversichtlich, dass das deutsche Volk bei der Wahl richtig handelt. Richtig handeln aber heißt, die christlich-demokratische und christlich-soziale Union wählen.
Es ist die Bundestagswahl 1957 und im Wahlkampf ist Adenauer die alles beherrschende Figur. Sein zentrales politisches Anliegen? Die Westbindung. In einer Zeit, als die Bundesrepublik noch nicht positioniert war zwischen Ost und West, zwischen Sowjetunion und USA, hatte er einen klaren Westkurs eingeschlagen, hatte eine Partnerschaft vorangetrieben mit dem vormaligen Kriegsfeind der Siegermacht, USA. Das wusste er für die Wahlwerbung clever einzusetzen und stilisierte die SPD als Gefahr für diesen Kurs. Er appellierte an die Deutschen, sie sollten bei der Wahl
den Sozialdemokraten und auch den Russen eine schmerzliche Enttäuschung bereiten.
Mit diesen Behauptungen tat er der SPD eigentlich Unrecht. Das wusste er. Abhalten ließ er sich davon aber nicht. Die Taktik der bitterbösen Angriffe funktionierte. Nötig hätte er sie wahrscheinlich nicht gehabt. Die Vorzeichen standen günstig für die Union und für Adenauer. Wenige Minuten nach 11 am 15. September betritt er das Wahllokal.
Er beugt sich jetzt hinter den Wandschirm, um seine Stimme abzugeben. Ihm fällt es sicher nicht schwer. Der erste Name auf beiden Stimmscheinen ist sein eigener.
Seit 2 Legislaturperioden schon war er Bundeskanzler. Der Union war seit Ende der 40er Jahre eine unvergleichliche Erneuerung der Bundesrepublik gelungen. Ausgerechnet unter seiner Führung. Adenauer, ein Mann, dessen biografische Merkmale Betrachter nicht gerade das Wort Fortschritt entgegenschreien. Er ist alt, 1876 geboren, verbrachte seine Jugend in der Kaiserzeit. Zum Zeitpunkt seiner ersten Wahl zum Bundeskanzler, der ersten Wahl zu einem Bundeskanzler in der Bundesrepublik Deutschland überhaupt, ist er 73. Und nun, 1957, ist er 81 Jahre alt. Nur um Haaresbreite hatte er überhaupt den Sprung ins Amt geschafft. Mit 202 von 202 erforderlichen Stimmen. Seine eigene mitgerechnet. Und trotzdem war er jetzt der Mann, gegen den die SPD keine Chance zu haben schien, was sie in gewisser Weise tatsächlich auch selbst zugab.
Es kann wohl von niemand bestritten werden, dass dieser Wahlkampf mit sehr ungleichen Wahlchancen oder Kampfchancen zu Ungunsten der SPD geführt werden musste.
Erklärt ein enttäuschter Erich Ollenhauer, Parteivorsitzender der SPD. Aber woran lag das? Listen wir mal kurz auf. Die Wirtschaft boomt. Arbeitslosigkeit ist kein Problem mehr und das Wirtschaftswunder erreicht auch die Rentner. Die Einführung der dynamischen Rente ist eine sozialpolitische Jahrhundertreform. Auf einen Schlag steigen die Bezüge von einem Viertel auf etwa zwei Drittel des früheren Lohns. Die Rückholung der Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion und das Ende der Besatzungsherrschaft kommen da noch on top. Die Regierungsbilanz ist glänzend. Angst vor materieller Not, für die meisten Angestellten und Arbeiter Fehlanzeige. Und all das verknüpft mit dem Namen Adenauer.
Als der Bundeskanzler eben um einen Kommentar gebeten wurde nach seiner Stimmabgabe, sagte er nur, er freut sich.
Sie kennen mich, hätte auch sein Wahlslogan sein können. Er entscheidet sich stattdessen für keine Experimente und appelliert damit an ein ähnliches Gefühl. Auf Nummer sicher gehen, nichts verspielen. Das Lebensgefühl Ende der 50er. Mit Erfolg. Das erste und einzige Mal gelingt es der Union, überhaupt irgendeiner Partei in der Bundesrepublik, die absolute Mehrheit zu holen. 50,2%. Ein nie wieder erreichter Wahlerfolg. Dafür klingt Adenauer erstaunlich betreten, als er am nächsten Tag vor die Mikrofone tritt.
Sie können sich denken, dass ein so großer Wahlerfolg wie der, den wir errungen haben, auch nachdenklich stimmt.
Mirjam Kitt war das zur Bundestagswahl 1957. Und wir schauen uns jetzt die zweite besondere Wahl an. Die war dann 1969. Da war Kurt-Georg Kiesinger Kandidat der CDU und Willy Brandt der von der SPD. Beide kannten sich schon gut, denn bis zur Wahl haben sie in einer großen Koalition zusammengearbeitet. Kiesinger als Bundeskanzler und Brandt als Außenminister. Also eine ähnliche Konstellation wie bei der aktuellen Bundestagswahl, Matthias, oder?
Auf den ersten Blick schon, aber eigentlich nicht, wenn man davon absieht, dass eben die beiden in einer großen Koalition zusammen waren und jetzt als Kontrahenten gegenüberstehen. Willy Brandt war seit 1961 schon Spitzenkandidat der SPD, die bis 1969, also in 8 Jahren, knapp 11% an Wählerstimmen hinzugewinnen konnte, während die CDU im gleichen Zeitraum rund 4% verloren hatte. Zudem kam mit Willy Brandt ein neues Image in die Politik. Er galt im Gegensatz zu Kiesinger und dessen Vorgänger Ludwig Erhard als volksnah. Manche nannten ihn sogar den deutschen Kennedy und er stand in seiner Biografie für ein anderes Deutschland als Kiesinger. Kiesinger hatte eine NS-Vergangenheit. Er war im Auswärtigen Amt bis zum stellvertretenden Leiter der rundfunkpolitischen Abteilung aufgestiegen. Brandt hingegen war im Widerstand gegen die Nazi-Diktatur gewesen. Und schließlich sorgte natürlich auch die Aufbruchsstimmung in der jungen Generation dafür, dass die SPD eben dort auch große Unterstützung erfuhr. Die SPD hatte sich außerdem einer programmatischen Rosskur unterzogen und sich mit dem Godesberger Programm von 1959 von einer sozialistischen Arbeiterpartei zu einer Volkspartei entwickelt.
Okay, das ist heute natürlich anders und ich vermute mal, auch das politische Programm, mit dem Brandt damals angetreten ist, war anders.
Allerdings, es gab einige Reformideen, die Deutschland demokratischer und vor allem auch moderner machen sollten. Die neue Regierung, der ja auch die nach links gerückte FDP angehörte, wollte aber vor allem die Ostpolitik durchsetzen, also eine Versöhnung mit den ehemaligen Kriegsgegnern im Osten Europas. Diese Politik wird bis heute mit dieser Wahl von 1969, dem neuen Bundeskanzler Willy Brandt und seinem Außenminister Walter Scheel von der FDP verbunden. Das ist ehrlich gesagt etwas ungerecht, denn die Vorgängerregierung gerät dabei in den Hintergrund, denn die Aussöhnungspolitik gegenüber der UdSSR, Polen oder etwa der Tschechoslowakei, die begann schon in der Großen Koalition. Auch eine Annäherung an die DDR war schon länger auf der politischen Agenda, aber an der konkreten Ausgestaltung dieser Annäherung, da schieden sich dann später die Geister.
Diese Wahl von 1969, die schauen wir uns jetzt nochmal genauer an und Mirjam Kitt hat uns da auch nochmal was vorbereitet.
So klingt eine Ohrfeige. Autsch. Eine solche bekam 68 der amtierende CDU-Bundeskanzler Kurt-Georg Kiesinger zu spüren.
Kapitalismus führt zum Faschismus! Kapitalismus muss weg!
Es war die Zeit der Studentenbewegung, des Vietnamkriegs und der Proteste.
Je mehr ich geschrei dieser Art höre, je mehr
schrie Kiesinger einer demonstrierenden Menge entgegen. Viele Menschen in Deutschland hatten den autoritären und patriarchalen Führungsstil der vergangenen Jahrzehnte satt. Dass Kiesinger, der in der NS-Zeit NSDAP-Mitglied und stellvertretender Abteilungsleiter der Rundfunkabteilung des Reichsaußenministeriums war, hier eine Backpfeife kassierte, war auch Ausdruck davon, dass sich die Jugend begonnen hatte, mit der nationalsozialistischen Vergangenheit ihrer Eltern auseinanderzusetzen. Die Dame, die hier ohrfeigte übrigens, Beate Klaasfeld, bekam später für ihr Engagement gegen rechts das Bundesverdienstkreuz verliehen. Aber das nur am Rande. Als es 1969 auf die Bundestagswahl zuging, schien die Zeit reif für einen Wechsel.
Am 28. September hat der Wähler das Wort. Die SPD hat die richtigen Männer.
Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem damaligen Außenminister und SPD-Kandidaten Willy Brandt und dem amtierenden Bundeskanzler Kiesinger. Seit Gründung der Bundesrepublik hatte es ausschließlich CDU-Kanzler gegeben. Seit 20 Jahren. Immer war es die Union gewesen, die die Regierungsmehrheit gestellt hatte. Und trotz der veränderten gesellschaftlichen Stimmung hatte die CDU nach wie vor eine treue Wählerschaft.
Am Sonntag, CDU.
Kurt Georg Kiesinger hat unsere Bundesrepublik sicher durch diese turbulente Zeit geführt. Im Ausland schätzt man ihn. Die Deutschen vertrauen ihm. Er und seine Partei, die CDU, bauen auf dem Fundament, das Adenauer und Erhard legten. Sicher in die 70er Jahre. Das ist sein Programm.
Alles kulminierte in der Nacht des 28. September, der alles entscheidenden Wahlnacht. Sich des vermeintlichen Sieges gewiss, verabschiedete sich Kiesinger ins Bett mit dem Kommentar:
Ich habe niemals jenen demoskopischen Voraussagen Glauben geschenkt, die der Sozialdemokratischen Partei einen Vorsprung voraussagten.
Er werde dann morgen mit der Regierungsbildung beginnen. Noch während der Nacht veränderten sich die Auszählungswerte. Zugunsten der SPD. Zwar für sich genommen den Stimmen der Union unterlegen, reichte es doch in Koalition mit der FDP um Haaresbreite für eine Mehrheit. Und so war es Willy Brandt, der nun mitten in der Nacht um 23:30 an die Mikrofone trat und verkündete:
Ich habe die FDP wissen lassen, dass wir zu Gesprächen mit ihr bereit sind. Dies ist.
Brandt verkörperte einen neuen, einen liberaleren Geist. In der deutschen Innenpolitik wollte er mehr Demokratie wagen. Und unter seinem Motto Wandel durch Annäherung schlug er einen neuen Kurs in der Ostpolitik ein. Er legte einen der entscheidenden Grundsteine für die spätere Anerkennung der Oder-Neiße-Linie als Grenze zwischen Deutschland und Polen und beendete damit ein jahrzehntelanges territoriales Tauziehen. Ein entscheidender Schritt für die deutsche Wiedervereinigung. Und ein Kurs, der in Koalition mit der Union undenkbar gewesen wäre.
Nehmt mich bitte so, wie ich bin, nicht als Säulenheiligen, sondern so, wie ich bin. Das heißt auch als ein Mann, der meint, dass politische Führung anderes erfordert als ein kaltes Herz und eine gespaltene Zunge.
Willy Brandt, geboren als Herbert Ernst Karl Frahm, der seinen Namen bei der Flucht vor den Nazis änderte und die Zeit im norwegischen Exil überlebte. Mit ihm kehrte nach 20 Jahren CDU-Regierung ein neuer Politikstil ein in Deutschland.
Mirjam Kitt war das zur Bundestagswahl von 1969. Schauen wir mal auf die jetzige Wahl. Klar, ein Ergebnis können wir jetzt noch nicht verkünden. Dazu müssen wir erstmal die Wahl abwarten. Aber es gilt als relativ wahrscheinlich, dass ab Sonntag eine Partei im Bundestag sitzt, die von vielen als rechtsextrem angesehen wird. Matthias, waren in der Geschichte der Bundesrepublik schon mal Rechtsextremisten im Deutschen Bundestag vertreten?
Also als Partei, als rechtsextreme Partei nicht, aber als Abgeordnete schon. Wir haben ja in einer Stunde History hier schon mal über das Verbot der Sozialistischen Reichspartei berichtet. Das war eine rein neonazistische Partei, die das Programm der NSDAP in wesentlichen Teilen jedenfalls übernommen hat und deswegen 1952 verboten wurde. Sie hat es nicht in den Bundestag geschafft, aber zwei führende Parteimitglieder waren auf der Liste der deutschnationalen DKP-DRP in den Bundestag eingezogen. Das war die Deutsche Konservative Partei, Deutsche Rechtspartei, die in der britischen Besatzungszone einige Erfolge gefeiert hatte.
Aber diese Sozialistische Reichspartei, die war immerhin in einigen Landtagen vertreten.
Das kann man wohl wirklich so sagen. In Niedersachsen erreichte sie bei der Landtagswahl 1951 11%. Wow. In manchen Wahlkreisen waren es bis zu 30%. Kaum zu glauben ist das, aber 6 Jahre nach dem Ende der Nazi-Diktatur war eine nationalsozialistische Partei eben dort stärkste Kraft geworden. Kurz danach waren es bei der Bürgerschaftswahl in Bremen 7,7%. Die SRP war also zumindest für eine gewisse Zeit eine politische Kraft im Lande.
Aber die hatte nichts mit der NPD zu tun, oder?
Nein, also die kam später und wurde Mitte der 60er Jahre zu einer Art Gegenbewegung der Studentenbewegung. Manche Funktionäre kamen aus dem nationalistischen Flügel der FDP. Manche hatten ihre politischen Wurzeln in der eben schon genannten Deutschen Konservativen Partei. Die NPD stand für Recht und Ordnung. Beides sahen sie durch die außerparlamentarische Opposition jener Jahre gefährdet. Die NPD profitierte von einer ersten wirtschaftlichen Rezession, agitierte gegen die Große Koalition, die seit 1966 in Bonn regierte, und wollte das am rechten Rand des politischen Spektrums entstehende Vakuum besetzen. Das gelang eben auch mit einigem Erfolg.
Auch wieder in Landesparlamenten oder sogar im Bundestag?
Auch wieder in Anführungsstrichen nur, kann man sagen, in Landesparlamenten. Das aber durchaus mit einem Ausrufungszeichen. In Baden-Württemberg kam die NPD im April 1968 auf satte 9,8%. Alles deutete darauf hin, dass die Partei bei der Bundestagswahl 1969 ins Parlament gewählt werden würde. Sie scheiterte aber mit 4,3%. Danach brach die NPD auseinander und geriet in innerparteiliche Auseinandersetzungen, an denen sie schließlich endgültig zerbrach. Die Reste der NPD schlossen sich dann der DVU, der Deutschen Volksunion, des Verlegers Gerhard Frey an, die 1987 in die Bremer Bürgerschaft einzog. Die DVU erzielte 1998 in Sachsen-Anhalt mit 12,9% das bis dahin beste Ergebnis einer rechtsextremen Partei bei Landtagswahlen. Naja, und jetzt haben wir eben die AfD, die nach Meinung der meisten Experten und Forscher eine rechtsextreme Partei ist, die mit plumper, populistischer Rhetorik Unzufriedene einsammelt und ihnen eine Besserung ihrer sozialen Lage verspricht. Aber es wird natürlich bei Versprechen bleiben.
Was waren oder sind denn die Gründe dafür, dass diese rechtsextremen Parteien so viel gewählt werden? Ist das immer das Gleiche oder gibt es da verschiedene Gründe?
Naja, die konkreten Gründe in der jeweiligen Situation für das Erstarken eines rechten Randes waren unterschiedlich, aber es gibt doch Gemeinsamkeiten. Die SRP, also die Sozialistische Reichspartei, war ein Sammelbecken für alte Nazis. Das hat es anschließend in dieser Form nicht mehr gegeben. In den 60er Jahren war es die Angst vor wirtschaftlichem Niedergang und einer sozialen Revolte durch die außerparlamentarische Opposition. Die NPD schürte diese Ängste noch und gewann so sehr viele Unterstützer und Wähler. Die DVU und anschließend auch die sogenannten Republikaner machten sich die Angst vor einer angeblich drohenden Überfremdung zunutze. In den 90er Jahren waren viele Kriegsflüchtlinge etwa aus dem ehemaligen Jugoslawien in unser Land gekommen und die Republikaner suggerierten den Menschen, dass sie mit den Flüchtlingen mehr Konkurrenz von Leuten bekämen, die auch für weniger Geld arbeiten würden als sie. Diese dumpfe Rhetorik, die kennen wir auch aus unseren Tagen und wir wissen, wie schwierig es ist, dagegen zu argumentieren. Man könnte also durchaus sagen, finde ich jedenfalls, dass es unterschiedliche politische Verhältnisse waren, in denen Rechtsextremisten hochgekommen sind, aber die Methoden waren ähnlich.
Danke, Matthias. Für 3 Millionen Deutsche wird es am Sonntag besonders aufregend. Sie dürfen dann nämlich zum ersten Mal in ihrem Leben darüber abstimmen, wer ihrer Meinung nach das Land in den nächsten Jahren regieren soll. Für viele, und das nicht nur für die Erstwähler, ist ein Problem, wen soll man wählen? Und alle Wahlprogramme durcharbeiten, das ist echte Fleißarbeit. Als kleine Hilfestellung haben wir uns mal 3 Themen rausgesucht, die für jüngere Leute von größerem Interesse sein könnten und haben mal verglichen, was die Parteien dazu sagen. Los geht's. Mit dem Stichwort Ausbildung. Matthias, wie positionieren sich dazu die Parteien?
Also am aktivsten in dieser Rubrik ist eindeutig die SPD. Sie will, ebenso wie die CDU, das Schulgeld für Heilberufe abschaffen. Sie tritt mit den Grünen für eine Mindestvergütung in der Ausbildung ein. Sie fordert Jugendberufsagenturen, die sich speziell mit den Problemen von Berufsanfängern auskennen und helfen können. Die SPD will weiterhin die Qualität der Ausbildung verbessern und die Gebühren für Techniker, Meister- und Fachwirtkurse streichen. Grüne und AfD treten ein für die Förderung von freiwilligen Diensten. Hier also engagiert sich vor allem die SPD.
Ist das auch so beim Stichwort digitale Welt?
Nein, da sieht es ganz anders aus. CDU, CSU und SPD treten gemeinsam für eine bessere digitale Ausrüstung von Schulen und für die Einführung eines Social-Media-Unterrichts ein. Die Union will die Entwicklung von Computerspielen ebenso unterstützen wie den E-Sport. Sie will den flächendeckenden Ausbau von Glasfasernetzen, wobei sie Unterstützung von AfD und Grünen erhält. Die AfD wiederum will weder Beschränkung noch Zensur des Internets.
Und welche politischen Forderungen gibt es noch, die jüngere Wählerinnen und Wähler interessieren könnte?
Also sollte sich jemand mit dem Gedanken tragen, ein Kind oder auch mehrere Kinder zu bekommen oder auch schon welche haben, für die halten Union und SPD die Forderung bereit, die Kinderrechte ins Grundgesetz zu schreiben. Die SPD will einen generellen Jugendcheck für politische Maßnahmen einführen, schärfere Hartz-IV-Sanktionen für unter 25-Jährige verhindern und gemeinsam mit den Grünen das Wahlalter auf 16 Jahre absenken. Die AfD will die Wehrpflicht wieder einführen, das Strafmündigkeitsalter auf 12 senken, einen Ehestartkredit einführen, von dem pro Kind ein gewisser Betrag erlassen werden soll. Mehr Kindergeld gibt es bei der Union und den Linken, die auch für den kostenlosen öffentlichen Personennahverkehr eintritt. Und schließlich haben Union und Grüne die Forderung nach mehr Radschnellwegen in ihr Programm aufgenommen.
Und wie es dann tatsächlich aussieht, das werden wir ja dann am Sonntagabend erfahren. In der nächsten eine Stunde History bleiben wir beim Thema Wahl. Wir schauen uns aber mal ein einmaliges Ereignis in der Geschichte der Bundesrepublik an. Und zwar war das 1982. Da ist Helmut Schmidt durch ein konstruktives Misstrauensvotum als Bundeskanzler abgewählt worden. Und Helmut Kohl wurde zum neuen Bundeskanzler gewählt. Ohne dass das Volk da ein Wörtchen mitzureden hatte, war aus einem Kanzler von der SPD plötzlich einer von der CDU geworden. Unser Thema nächste Woche. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Bye bye und bis dann.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Jeden Sonntag um 19 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.